Deutschlandfunk Kultur. Literatur. Mit Dorothea Westphal.
Qi Yang Li erhält den Preis der Leipziger Buchmesse, Kategorie Übersetzung, Der Fluch des Hasen. Darf ich Sie nach vorn bitten?
Vielen Dank an die Jury und vielen Dank Leipzig Buchmesse. Kurz nach dem Fall der Mauer hatte ich eine Rucksackreise in Europa gemacht und ich war in Leipzig. Und heute bin ich jetzt in Leipzig, habe ich diesen wunderbaren Preis bekommen. Eine große Trost für meine über 20-jährige einsame Arbeit. Und ich danke Ihnen.
Mit diesen Worten und mit Tränen in den Augen bedankte sich die aus Südkorea stammende Übersetzerin Qi Yang Li, als sie am 28. März der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung verliehen wurde. Es ist gut, dass es diesen Preis gibt, denn Übersetzungen sind ja gewissermaßen das Rückgrat der Buchproduktion. Ohne sie könnten wir die meisten Bücher gar nicht lesen. Auch deshalb widmen wir alljährlich der aktuellen Preisträgerin oder dem Preisträger in dieser Kategorie eine Sendung. Der Erzählband »Der Fluch des Hasen« von Bora Chung, für dessen Übertragung aus dem südkoreanischen Qi Yang Li ausgezeichnet wurde, stand 2022 auf der Shortlist für den International Booker Prize und wurde in insgesamt 16 Sprachen übersetzt. Qi Yang Li hat neben diesem Buch noch eine Reihe anderer Bücher aus dem Südkoreanischen ins Deutsche übertragen, darunter das preisgekrönte Buch »Die Vegetarierin« von Han Kang. In die Einsamkeit ihres Arbeitsalltags, von der sie in Leipzig gesprochen hat, wollte sie sich schleunigst wieder zurückziehen. Für ein längeres Gespräch stand sie deshalb nicht mehr zur Verfügung, weshalb wir jetzt einen Auszug aus der Veranstaltung senden, die vor der Leipziger Buchmesse und so also auch vor der Preisverleihung mit allen 5 nominierten Übersetzerinnen und Übersetzern im Literarischen Kolloquium Berlin stattfand. Es folgen Lesungsausschnitte sowie ein Gespräch mit dem Verleger Jan Karsten, der die Übersetzung lektoriert hat. Doch hier zunächst mein Gespräch mit Qi Yang Li. Sie stammt aus Seoul und lebt seit 1992 in Deutschland. Übersetzungen aus dem Koreanischen haben anfangs häufig den Weg über die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche genommen. Warum das so sei, habe ich sie zunächst gefragt.
Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendeine koreanische Bücher, die von Englisch übersetzt sind, früher sind schon eigentlich direkt aus Koreanisch übersetzt. Aber es gab ja nicht so viele Übersetzer. Deswegen gibt es nicht so viele koreanische Übersetzer. Ich bin ja einer davon jetzt mittlerweile geworden.
Sie sind eine der Ersten, nehme ich an, hier in Deutschland.
Ich bin nicht Erste, aber es gibt noch ältere Generationen, die auch von Koreanisch ins Deutsch übersetzt haben. Aber ich bin ein bisschen zweite Generation vielleicht. So ungefähr.
Was ist denn das Besondere an der koreanischen Sprache?
Besonders, es gibt ja wie ähnlich wie in anderen Sprachen gibt es auch in Koreanisch Probleme natürlich bei der Übersetzung, die einem Übersetzer Probleme also bereiten. Übergreifend sehe ich in 3 Felder rein sprachliche Herausforderungen und gesellschaftliche Besonderheiten und kulturelles Erbe. Ja, zum Beispiel in Bezug auf die rein sprachliche Herausforderungen gehören zum Beispiel Witze und Wortspiele. Mhm. Die sind besonders schwierig, weil die doppelte Bedeutungen haben. Ja. Und besonders im Koreanisch, dass wenn man versucht, dies im Deutschen zu erhalten, wirkt es oft gequält. Ja.
Und die koreanische Schrift, das ist eine Buchstabenschrift, ne?
Das ist Buchstabenschrift.
Also nicht wie im Chinesischen, das sind Zeichen.
Eigene Buchstaben.
Aber es sind Buchstaben.
24 Buchstaben. Also wenn man lernen will, braucht man tatsächlich ungefähr 50 Buchstaben, muss man lernen. Aber 24 reicht das, an einem Tag zu lernen. Ja, besonders gibt es noch viele eigentliche Besonderheiten bei Übersetzen. Zum Beispiel ja, gerade mal die Höflichkeitsformen. Wir haben 4 bis 5 Höflichkeitsformen. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und während eine hocherstellte Person die niedrigere, ein bisschen kumpelhaft anspricht, antwortet diese eher ehrbietig.
Kommen wir mal zu diesen 10 Erzählungen, die es ganz schön in sich haben. Das ist so eine Mischung aus Horror, magischem Realismus und Märchenhaftem. Es hat mich bei der Lektüre sehr fasziniert, gerade auch diese Mischung. Also da gibt es zum Beispiel, und das ist ziemlich märchenhaft, eine Füchsin, die aus einer Wunde Goldklümpchen blutet. Und da geht es natürlich dann darum, diese Wunde immer schön offen zu halten, damit man die Goldklümpchen ernten kann. Oder eben der schon erwähnte Hase, der ist gar kein richtiger Hase, sondern es handelt sich um eine Lampe in Hasenform. Und die ist eben mit einem Fluch belegt, um Rache zu üben. Und dieser Hase entstammt einer Firma, die solche Gegenstände herstellt. Also Alltagsgegenstände, die mit Flüchen belegt sind. Und der letzte Satz dieser Geschichte heißt, das Geschäft läuft besser denn je. Worin bestand denn die besondere Herausforderung, die passende Sprache für diese bizarren und mitunter unheimlichen Geschichten zu finden?
Das Witz ist eigentlich, was ich interessant finde bei ihr, die 10 Kurzgeschichten einfach zeigen die unsere Realität und in Fantasyform. Und das macht, versteckt eigentlich den Horror-Effekt und Angst-Effekt. An sich sind die Geschichten nicht so grausam, finde ich persönlich.
Nicht alle. Ich fand auch nicht alle sehr grausam, aber einige schon ganz schön grausam und einige doch ganz schön bizarr, ehrlich gesagt. Also da gibt es zum Beispiel eine Frau, die plötzlich sieht, dass aus ihrer Toilettenschüssel ein etwas Kopfartiges ragt. Ja. Und dieses Kopfartige redet diese Frau dann mit Mutter an. Ja. Wir werden jetzt nicht erzählen, wie das Ganze weitergeht. Aber ja. Ich wollte Sie doch fragen, gibt es von der Autorin Morachion auch noch andere, sind die ähnlich bizarr, wenn wir jetzt doch mal bei den Bizarren bleiben?
Sie sind auch schon so grausam, gruselig, schon bizarr. Schon. Sie ist von russischer und polischer Fantasy-Literatur inspiriert und unter diesem Einfluss entstehen ihre Kurzgeschichten
das
und Romane.
Sie übersetzt auch, ne? Aus dem Polnischen ins
Kumajat. Genau, sie übersetzt auch. Ja. Die sind zwar in Fantasy-Form geschrieben, aber enthält immer Gesellschaftskritik. Wie zum Beispiel Kapitalismus oder Konsumismus oder Frustration der Frauen. Kindermissbrauch.
Der gegenwärtige also eins zum Beispiel künstliche Intelligenz. Und da möchte ich Sie auch bitten, aus dieser Erzählung, sie heißt Ciao, meine Liebe, einen Auszug zu lesen, den Sie vorbereitet haben. Und da lebt eine Frau mit einem Roboter zusammen, dessen Akku langsam schwächelt.
Akku langsam schwächelt, das stimmt, ja. Die Protagonistin liebt eigentlich diesen Android und wollte schon den Android lange behalten. Aber leider darf sie nicht. Und für ihre eigene Sicherheit muss sie endlich mal entsorgen. Und hat sie in einem Katalog einen ähnlichen Android gefunden. In dem Moment, der Roboter ist eigentlich sehr beleidigt. Am Strom der Zeiten stehe ich und singe ein silbernes Lied für dich. Ciao und mach's gut, meine Liebe. Ciao und mach's gut, mein Schatz. Du treibst dahin auf dem Silberfluss den verloren gegangenen Tagen entgegen. Zieht mein Herz mit dir, weil es muss. Also ciao und mach's gut, meine Liebe. Ciao und mach's gut auf all deinen Wegen. Noch lange nachdem ich zu Bett gegangen bin, kann ich nicht einschlafen. Das Lied stammt aus einem Film, den ich vor Jahren gesehen habe. Es untermalt die Szene, in der sich die Hauptfiguren verlieben und auch die letzte Tanzszene unmittelbar vor dem tragischen Abschied. Während ich an Nummer 1 Elend da saß und die letzte Sequenz des Films verfolgte, in der die Frau und der Mann, die sich für immer trennen und nie wiedersehen sollten, langsam zu dem Lied tanzten, murmelte ich vor mich hin. Ich wünschte, ich könnte das auch. Was denn? Fragte Nummer 1. Ich wies beiläufig mit dem Kinn auf den Bildschirm. So was. Ich habe noch nie getanzt und es auch nie gelernt. Wirklich? Dann stand Nummer 1 auf. Er schob eine Hand auf seinen Rücken, verbeugte sich ein bisschen unbeholfen und forderte mich auf. Möchten Sie mit mir tanzen? Wie bitte? Ich lachte. Nummer 1 nahm mit ernster Miene meine Hand und zog mich hoch. Meine Hand weiterhin mit seiner umfasst, legte er die andere um meine Taille und drückte mich an sich. Langsam begann sie Nummer 1 mit mir zu bewegen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich war immer noch verlegen und ein wenig schüchtern. Ich habe Angst zu stolpern. Folgen Sie einfach meinen Schritten. Ahmen Sie mich nach, flüsterte Nummer 1. Langsam. Während der Abspann über den Bildschirm rollte, schob mich Nummer 1 sanft und gemächlich durch das Wohnzimmer. Im Rhythmus des letzten Soundtracks. Mein Gesicht an die Brust der Maschine gelegt und passend zu der süß traurigen Musik langsam durch das Wohnzimmer kreisend, begann ich ihn zum ersten Mal nicht als künstlichen Gefährten, sondern als Partner zu sehen. Dann küsste ich ihn. Es war unser erster Kuss.
Vielen Dank.
Ja, das war ein Auszug aus der Erzählung Ciao, meine Liebe, aus dem Buch Der Fluch des Hasen von Borach Jung. 10 Erzählungen über die Abgründe der südkoreanischen Gesellschaft. Es könnten aber auch die Abgründe in unserer Gesellschaft sein und das macht die ganze Sache noch unheimlicher. Gi Hyang Lee hat sie übersetzt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und erschienen ist das Buch bei Kulturbooks.
Dieses Gespräch habe ich vor der Preisverleihung mit Gi Hyang Lee im Rahmen einer Veranstaltung mit allen 5 nominierten Übersetzerinnen und Übersetzern im Literarischen Kolloquium in Berlin geführt. Gi Hyang Lee wurde für ihre Übertragung der Erzählungen Der Fluch des Hasen von Borat Jung aus dem Südkoreanischen mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet. 2 Romane, ein Essay und ein Lyrikband waren noch nominiert, beziehungsweise deren Übertragungen aus dem Englischen, dem Polnischen, Russischen und Slowenischen. In den 10 Erzählungen bedient sich die Autorin Borat Jung verschiedener Genres, nutzt Science-Fiction, Fantasy und Horrorelemente. Um einen Eindruck davon zu bekommen, hören Sie den Beginn der Erzählung Der Kopf. Es liest Barbara Becker.
Der Kopf. Gerade wollte sie die Toilettenspülung betätigen. Mutter! Sie drehte sich um. Aus der Kloschüssel ragte ein Kopf und rief nach ihr. Mutter! Die Frau sah ihn kurz an, dann spülte sie. Der Kopf verschwand unter einem Wasserschwall. Die Frau verließ das Badezimmer. Einige Tage später begegnete sie im Bad erneut dem Kopf. Mutter! Die Frau wollte gerade wieder die Spülung betätigen, da stammelte der Kopf. Halt, nein, Moment! Die Frau hielt inne und sah in die Schüssel. Eigentlich wäre es zutreffender, von der Erscheinung als einem Ding zu sprechen, das entfernt einem Kopf ähnelte. Es hatte ungefähr 2/3 von der Größe eines Erwachsenenschädels, erinnerte aber eher an eine Masse aus nachlässig zusammengeklatschtem gelben und grauen Ton mit ein paar vereinzelten Strähnen nassen Haares. Ohne Ohren, ohne Augenbrauen. Dazu 2 Schlitze für die Augen, die so schmal waren, dass die Frau nicht sagen konnte, ob sie offen oder geschlossen waren. Eine fleischige Erhebung, die wohl die Nase darstellen sollte. Der lippenlose Mund war ein weiterer Schlitz. Ein Schlitz, der sich ungeschickt öffnete und schloss, während er sprach. Es war schwierig, seine schrille Stimme zu verstehen, unter die sich zudem noch das Gurgeln eines Ertrinkenden mischte. »Wer zum Teufel bist du?« fragte die Frau. »Ich nenne mich Kopf.« antwortete der Kopf. »Das ist naheliegend«, sagte die Frau, »aber was machst du in meiner Toilette und warum nennst du mich Mutter?« Ungelenk formte der Kopf mit seinem lippenlosen Mund die Worte, »Ich wurde aus den Dingen geboren, die du in der Toilette hinuntergespült hast, ausgefallene Haare, Kot und Klopapier, mit dem du dir den Hintern abgewischt hast, deshalb nenne ich dich Mutter.« Die Frau wurde ärgerlich. »Ich lasse doch nicht etwas wie dich in meinem Klo hausen, und ich habe dich auch nicht geboren, also hör auf, mich Mutter zu nennen. Verschwinde, bevor ich den Kammerjäger rufe.« »Ich verlange ja nicht viel«, fuhr der Kopf hastig fort. »Ich bitte dich nur darum, dass du weiterhin den Abfall, den dein Körper produzierst, ins Klo spülst, damit ich auch den Rest meines Körpers herstellen kann. Dann gehe ich fort von hier und sorge für mich selbst. Kümmere dich einfach nicht um mich und benutze die Toilette genau so, wie du es bisher getan hast.« »Das ist meine Toilette«, sagte die Frau frostig. »Natürlich werde ich sie weiter so benutzen, wie ich es immer getan habe. Aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass eine Kreatur wie du darin lebt. Die Vollendung deines Körpers ist nicht meine Angelegenheit. Es kümmert mich nicht das Geringste, was du machst. Ich erwarte nur, dass du hier nie wieder auftauchst.« Der Kopf verschwand in der Toilette.
So beginnt die Erzählung Der Kopf von Bora Tschung. Und so viel kann ich verraten, der Kopf wird wieder auftauchen und die Frau in Bedrängnis bringen. Erschienen ist der Band Der Fluch des Hasen, für dessen Übertragung aus dem südkoreanischen Gi Yang Lee mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet wurde, im Verlag Kulturbuchs in Hamburg. Den Verlag gibt es seit 2013 und er wird von Zoe Beck und Jan Karsten geführt. Mit Jan Karsten bin ich jetzt in einem Studio beim NDR verbunden. Ja, guten Tag nach Hamburg, Herr Karsten. Und ich denke, gratulieren kann ich Ihnen doch auch. Oder was bedeutet der Preis für Ihren Verlag?
Guten Tag, Frau Westphal. Ja, vielen Dank. Ich denke schon, das war wirklich eine große Freude für uns. Sie haben es ja gerade gesagt, uns gibt es noch nicht so lange. Wir sind noch ein relativ junger Verlag und wir verlegen internationale Literatur aus wirklich vielen Weltteilen. Und da ist so ein Preis natürlich eine wunderbare Bestätigung der Arbeit. Und eben auch ein Zeichen, dass unabhängige Verlage durchaus immer wieder den literarischen Diskurs in Deutschland mitgestalten können.
Auf der Website Ihres Verlags steht im Impressum, dass Sie sich vor allem für erstklassige, preisgekrönte, aufregende, internationale und deutschsprachige Autorinnen und Autoren interessieren, die, ich zitiere, einen eigenen Sound besitzen und etwas zu erzählen haben über unsere sich ständig verändernde Welt. Wie passt denn Bora Tschung mit ihren bizarren, mitunter unheimlichen Erzählungen dazu?
Na, sie passt natürlich perfekt dazu. Das ist ja genau diese aufregende Art von Literatur, nach der wir suchen und über die wir uns so sehr freuen. Also wir waren sofort begeistert, als wir sie entdeckt haben. Wir haben die englische Übersetzung von Anton Hör gelesen und waren natürlich hin und weg, auch gerade von dieser großen Bandbreite, die sie hat, diese verschiedenen Erzählformen, die sie unterbringt, von Science Fiction bis hin zu magischem Realismus, Märchen, alles Mögliche ist da drin. Und so vielfältig wie diese Bandbreite ist, so vielfältig sind eben auch die Themen, die sie da versteckt und so aufregend. Sie ist einfach wirklich eine großartige Autorin, die selbst auch über eine große Bandbreite im Hintergrund verfügt. Sie hat sich sehr früh schon mit koreanischen Fabeln und Volkssagen und Märchen und so weiter beschäftigt, hat dann aber Russisch studiert, ist in die USA gegangen, um da Slawistik zu studieren. Das heißt, sie hat sich auch eben mit der europäischen Literatur, aber auch besonders mit den europäischen Märchen und Sagen und so weiter auseinandergesetzt. Und sie verbindet das eben mit aktuellen urbanen Legenden. Und diese Verbindung von sozusagen alten, überlieferten Mythen mit wirklich den Sachen, die bei uns in den modernen Gesellschaften problematisch sind, die da vor sich gehen, das macht sie zu einer extrem heutigen und aufregenden Autorin.
Ja, Sie sprachen gerade von den Mythen und Märchen und so haben ja auch einige Ihrer Erzählungen geradezu märchenhafte Elemente. Was hat Sie denn an der Erzählung Der Kopf besonders begeistert, von der wir gerade den Beginn gehört haben, ohne dass wir zu viel verraten?
Wenn man die Passage dieser Geschichte hört, wie wir sie auch gerade hier gehört haben, wenn man sie liest, dann merkt man sofort, wie unsere heutige Welt einfach ein paar Schrauben weitergedreht ist, wie etwas Ungehörtes, etwas Unheimliches in unsere aktuelle realistische Welt eindringt. Und einen besseren Anfang als einen Kopf, der aus einem Klo herausguckt und sagt, Mutter, das kann ich mir kaum vorstellen.
Wie sind Sie auf die Autorin gestoßen? Gibt es in Ihrem Verlag auch ein spezielles Interesse an südkoreanischer Literatur?
Wir gucken uns ja vollkommen größenwahnsinnig eigentlich immer so überall auf der Welt um und sind sehr schnell interessiert, wenn wir aus verschiedenen Weltteilen was hören. Aber Korea fanden wir jetzt auch schon über eine längere Zeit sehr interessant, weil dort natürlich gibt es diese popkulturelle Welle, die auf sehr koreanische Art und Weise quasi die Welt erobert. Aber es gibt eben auch wirklich interessante Erzählformen. Also wenn wir dann zum Beispiel an Serien denken wie Squid Game, aber auch Filme, Parasite und natürlich vor allem auch in der Literatur mit Han Kang oder Cho Nam-jo und anderen. Und diese große Qualität, die fanden wir immer spannend und haben dann eben vor allem geguckt, auch was dort in Korea vielleicht auch Interessantes für uns Passendes entsteht.
In der Begründung der Jury für den Preis hieß es, ich zitiere, das Unheimliche und Monströse laufen bei der gesellschaftskritisch versierten Koreanerin Bo Ha-Chung zu großer Form auf. Wie äußert sich denn diese Gesellschaftskritik der Autorin in den Erzählungen?
Viele dieser Geschichten gehen von tatsächlichen gesellschaftlichen Missständen aus oder problematischen Gewaltstrukturen oder Ungerechtigkeiten. Aber sie nimmt die und verbindet sie eben mit etwas Größerem, mit etwas Universellerem. Also ganz konkret hier, diese Geschichte mit dem Kopf ist natürlich auch die Geschichte einer Mutterschaft. Also dass sozusagen die Eltern ihren Kindern nur das Unverarbeitete weitergeben können. Das ist im Prinzip ja auch eine Weitergabe von Trauma, die da geschildert wird. Mhm. Es hat sehr viel zu tun mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Der Frau wird zum Beispiel in dieser Geschichte, sie wird nicht ernst genommen mit ihren Sorgen. Sie sagt, Mensch, da ist ein Kopf in der Toilette. Und der Mann sagt, ja, ach, das ist schon nicht so schlimm, gewöhn dich dran. Und das ist, auf dieser Ebene ist es eben sehr sozialkritisch. Und es gibt aber auch noch so viele andere Ebenen, die da bei Bora immer mitlaufen. Literarische Ebenen, ästhetische Ebenen, aber auch Bedeutungsebenen. Das ist nie jetzt auf einen sozialkritischen Aspekt beschränkt.
Aber es handelt ja, oder viele Erzählungen handeln ja in der Hauptsache von Frauen in einer patriarchalen Welt, die, das haben Sie ja eben auch schon beschrieben in dieser Erzählung, aber auch in anderen, sehr empathielos behandelt werden. Ich dachte zum Beispiel auch an Han Kang in Die Vegetarierin, diesem preisgekrönten Roman von ihr. Da versucht eine Frau, sich in eine Pflanze zu verwandeln, was ihr Mann gar nicht bemerkt. Kann man eigentlich von einer neuen Generation von jungen Autorinnen in Südkorea sprechen, die solche Missstände, solche Themen aufgreifen?
Ich denke schon, dass es nicht unbedingt vom Alters her eine junge, neue Generation ist, aber dass es eben eine neue Offenheit gibt für diese Texte und die dort auch auf großes Interesse stoßen. Ich hatte die Freude, bei der Buchmesse in Seoul sein zu können und dort waren wirklich sehr viele junge, auch wirklich junge, nicht nur junge Menschen, sondern auch wirklich junge Frauen, die ganz begeistert sich auf diese Literatur geradezu stürzten. Also es waren lange Schlangen davor. Und wenn man sich die koreanische Gesellschaft anguckt, die innerhalb von wirklich kürzester Zeit zu einer großen Volkswirtschaft geworden ist, wo extrem viel Altes überschrieben wurde, wo diese patriarchalen Strukturen aber trotzdem eben in vielen Bereichen der Gesellschaft auch noch weiterlaufen, ist diese Literatur da auch, denke ich, nochmal von einer ganz besonderen Bedeutung. Bei uns natürlich auch.
Die Jury sagte unter anderem auch in ihrer Begründung, dass Ki Yang-li mit dem Preis ausgezeichnet wurde für ihre Übersetzung, dass es Ki Yang-li zu verdanken sei, dass ihre Geschichten auch auf Deutsch abgründig funkeln. Wie kam sie denn auf Ki Yang-li als Übersetzerin?
Tatsächlich über Han Kang und Die Vegetarierin und die anderen Übersetzungsarbeiten von ihr, die mich von dem Tonfall und von der Stimmung nicht wieder losgelassen haben nach dem Lesen. Und natürlich ist das immer etwas, was auf die Autorin und Autor zurückgeht, aber wenn man es auf Deutsch liest, natürlich die Übersetzerin, die dort spricht. Und insofern hatte ich sofort das Gefühl, sie muss es sein, sie muss Bora übersetzen und sie wird diese vielen verschiedenen Tonfälle, die dieses Buch ja hat, ist ja wirklich auch eine große übersetzerische Herausforderung, in diesen verschiedenen Genres, mit denen dort auf literarische Weise gespielt wird, sich zurechtzufinden und die so zu transportieren, dass wir das dann nachher auch mit so großer Freude lesen können, wie wir es können.
Ja, Sie haben im Grunde schon vieles dazu gesagt, aber was ist das Besondere an der Übersetzung? Die Jury lobte zum Beispiel die pointierte und leicht neben die Norm gesetzte Sprache.
Wenn man Bo Ha-Chung selbst zuhört, dann erzählt sie, dass sie dadurch, dass sie so viele Jahre lang Russisch und auch Polnisch gelesen und eben auch unterrichtet hat, dass sie Schwierigkeiten bekommen hat mit ihrem Koreanischen. Das heißt, ihre Arbeit als Übersetzerin, die viel übersetzt, hat auch ihr Koreanisch verändert. Und so sind auch ihre Sätze im Koreanischen, so erzählte Anton Hör, eben von einer besonderen Textur und alles andere als eben glatt gebügelt und auch so ein bisschen vielleicht neben die Norm gesetzt. Und insofern hat mich dieses Lob wirklich sehr gefreut, beziehungsweise ist eine große Bestätigung, dass Yang-li es gelungen ist, dieses leicht diese leichten Störgeräusche dann auch in so ein schönes Deutsch dann zu übertragen.
Gi Yang Lee hatte mir auch nochmal in einer Mail geschrieben, das Besondere an der koreanischen Schrift, das sei, dass sie nur aus 3 Zeichen bestünde. Also es gibt im Koreanischen ja ein Alphabet, keine Bilder wie im Chinesischen. Mhm. Und diese 3 Zeichen, das sind der Kreis, der senkrechte und waagerechte Strich, werden also die ganzen Buchstaben gebildet. Was ist das Besondere an der koreanischen Sprache?
Ich weiß eben, dass es ja bewusst auch eine gesteuerte Sprache insofern ist, als dass man eben vielen Leuten ermöglichen wollte, zu schreiben und zu sprechen. Mhm. Und dass man das eben damit auch erreicht hat in Korea. Ich persönlich, also ich kenne mich im Englischen aus, aber ich persönlich halte das dadurch für eine noch viel größere Herausforderung, mhm. das zu übersetzen. Beziehungsweise es erlaubt eben einer Übersetzerin auch, sich sehr auf die Stimmung einzulassen und diese Stimmung eher zu übersetzen als vielleicht einzelne Wörter. Und ich denke, das ist auch eine sehr große Qualität bei Übersetzungen.
Ja, Sie haben ja die Übersetzung lektoriert. Wie ist es eigentlich bei einer Übersetzung? Ich meine, das Original können Sie ja nicht lektorieren. Sie müssen sich da auf die Übersetzung verlassen.
Da war ich eben sehr froh, dass der Tonfall in meinen Augen wirklich gleich von Anfang an sehr stimmig war. Ich hatte natürlich die englische Übersetzung gelesen, hatte sie ja so ein bisschen im Kopf. Das war ein kleiner Prozess, mich davon wirklich frei zu machen und mich ganz und gar auf diesen Tonfall der deutschen Übersetzung einzulassen. Und dann ist es ja nicht die Aufgabe, irgendwelche Dinge besser zu übersetzen, sondern die Aufgabe ist es ja, den deutschen Text zu unterstützen vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder Dinge zu diskutieren, wie was Register angeht, Anschlüsse und so weiter, dass man diese Stimmung, die gewollt ist von der Übersetzerin, vielleicht noch einen Tick unterstützt. Und da haben wir uns sehr viel ausgetauscht, also wirklich eine sehr angenehme Arbeit. Mhm. Ich weiß, dass Yang Li sich auch sehr mit Bora Chong ausgetauscht hat und ich glaube, das ist dann bei einer solchen Sprache und bei solcher Übertragung dann auch besonders wichtig.
Der Fluch des Hasen heißt die Titelgeschichte in dem Erzählband. Worin liegt der Reiz dieser Erzählung, ohne dass wir jetzt zu viel verraten?
Das ist ja so eine relativ klare Rachegeschichte. Das Besondere daran, finde ich, ist, dass man dieses flauschige Tier hat, den Hasen, der wohl auch in Korea noch mehr für Glück und für Fruchtbarkeit und so weiter steht. Und der hier sozusagen zu dem Todesengel, zu einem verfluchten Objekt wird, das sich rächt und eine Familie, ein Konzern zerlegt, in dem die kleinen Hasen sich vervielfältigen und zum Beispiel die ganzen Dokumente zernagen oder indem sie auch tatsächlich handfest morden, kann man sagen. Und es geht zurück, auch hier ist der Auslöser eigentlich eine Ungerechtigkeit, die Bora selbst beobachtet hat. Nämlich es gab in Korea wohl eine Dumpling-Firma, die ein Familienunternehmen, das von einem großen Konzern gnadenlos aus dem Markt gedrängt wurde, auch mit Verleumdungskampagnen, sodass sich diese Familie auch wirklich das Leben genommen hat. Und das ist quasi der Ausgangspunkt, weil sie sich darüber so geärgert hat, der Ausgangspunkt für diese Geschichte. Und da wollte sie einfach auch ein bisschen literarisch, glaube ich, Rache nehmen. Gerade eben auch wieder in Korea, wo Konzerne ja noch eine viel größere Rolle spielen als bei uns, auch als Arbeitgeber, wo ja ein überproportionaler Teil der Bevölkerung in den großen Konzernen arbeitet, ist das natürlich nochmal auch eine sehr prägnante und heutige Kritik.
Vielen Dank, Jan Carsten vom Verlag Kulturbuchs in Hamburg. Das Gespräch haben wir vorab aufgenommen und wir hören jetzt den Beginn der Titelgeschichte aus dem Erzählband Der Fluch des Hasen von Bora Chong, gelesen von Barbara Becker.
Der Fluch des Hasen. Gegenstände, die dafür bestimmt sind, mit einem Fluch belegt zu werden, sollten besonders hübsch sein, pflegte mein Großvater zu sagen. Und die Lampe war ausgesprochen niedlich. Sie hatte die Form eines Hasen, der unter einem Baum sitzt. Der Baum wirkte etwas plump, aber der Hase war mit großer Sorgfalt ausgestaltet. Die Spitzen der Ohren und das Schwänzchen waren ebenso tiefschwarz wie seine Augen. So, dass sich der Körper schneeweiß dagegen abhob. Er bestand aus einem harten Material. Aber das rosa Schnäuzchen und das Fell waren ganz fein und sorgfältig gearbeitet, um den Anschein von Weichheit zu vermitteln. Schaltete man die Lampe an, erstrahlte der Körper des Tiers hell, und man glaubte für einen Augenblick, der Hase wäre lebendig und würde jeden Moment mit den Ohren zucken oder das Näschen rümpfen. Jeder Gegenstand hat seine Geschichte. Da stellt dieser hier keine Ausnahme dar, ganz besonders, weil er verflucht ist. In seinem Schaukelstuhl neben der Hasenlampe sitzend, erzählt mir mein Großvater dieselbe Geschichte, die er mir schon so oft erzählt hat.
So beginnt Der Fluch des Hasen, die Titelgeschichte von Bora Chungs Erzählband, den Ki Yang Lee ins Deutsche übertragen hat. Sie wurde dafür mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet. Was es mit der Geschichte des Großvaters auf sich hat, kann man in dem Buch nachlesen, das der Verlag Kulturbuchs herausgegeben hat. Eine weitere Übersetzungsarbeit von Gi Yang Li ist kürzlich im Aufbau Verlag erschienen, der Roman Griechischstunden von Han Kang.